Es ist etwas Wunderbares, in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu stehen, nicht wahr? Wenn man in die Zeitung schaut, wenn man die Nachrichten hört oder die Nachrichten sieht und merkt, was Menschen ohne Jesus machen und wozu sie fähig sind, dann ist man Gott dankbar, dass man einerseits bewahrt wurde, selbst bevor man zu Jesus fand, aber dass man während des Lebens irgendwann mal dieses große Vorrecht hatte, von Jesus erfasst zu werden. Eines der größten Vorrechte im Leben ist, in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu stehen. Wir haben einen Gott, mit dem man reden kann. In diesen Tagen geht es also um das Gebet, ein sehr schönes Thema. Vielleicht das Schönste, dass es mein Vorrecht war, mit Ihnen jetzt während dieser Jahre zu besprechen. Die Thematik soll wie folgt aussehen, aber ich kann nicht garantieren, dass wir unbedingt so einteilen werden. Ich bin leider kein Prophet und ich habe noch nie gelernt, alles in 45 Minuten Einheiten aufzuteilen. Aber wir werden einmal sehen, wie es geht. Zuerst heute Abend etwas Grundsätzliches zum Thema Gebet. Und dann soll es um die Voraussetzungen für erhörliches Gebet gehen. Und als Drittes wollen wir einige praktische Fragen zum Thema Gebet stellen und versuchen zu beantworten. Und als Letztes Mutmachendes, das, was uns Mut machen soll zum Gebet, und dazu gehören natürlich auch die Verheißungen. Aber da will ich auch einige ganz praktische Hilfen aufzeigen. Also, heute Abend etwas Grundsätzliches zu diesem Thema. Zuerst zwei Zitate. Jemand hat einmal Folgendes gesagt: Wenn die Welt je wieder auf die Beine gestellt werden soll, wird die Gemeinde wieder auf die Knie gehen müssen. Und das ist sehr gut gesagt. Die Welt ist in starkem Maße von uns, der Gemeinde, abhängig. Wissenschaftler haben festgestellt, dass es gar nicht so viele Menschen braucht, um einen guten Einfluss auszuüben auf die ganze Gesellschaft. Es braucht nicht 75%. Das kann eine ganz kleine Schar sein. Wir haben auch erlebt in der jüngeren Geschichte, wie ganz wenige Menschen einen ganz bösen Einfluss ausüben können. Aber umgekehrt ist es auch möglich, für wenige Menschen einen sehr guten Einfluss auszuüben. Und das beginnt eigentlich, indem man die Knie beugt vor Gott und einmal sein Angesicht sucht. In diesen Tagen war ich in Königsfeld, wo die Bibelschule Bergstraße sich neuerdings angesiedelt hat, im Haus Doniswald. Und dort hatte ich zu referieren. Aber während dieser Zeit war ein Herr aus Amerika dort, der für eine evangelistische Gesellschaft arbeitet, ähnlich wie die von Billy Graham, aber dies ist eine kanadische. Und er hat über Erweckung gesprochen. Ich war an einmal dabei und wollte mir das anhören. Und dann sprach er über Erweckungen im frühen Amerika, auch in England, und hat beobachtet, dass in seinem Studium hat er beobachtet, dass Erweckung wohl fast immer mit Gebet beginnt, wenn einige Menschen, es braucht nur wenige, die das Angesicht des Herrn suchen. Er erzählte zum Beispiel von dem bekannten Evangelisten Moody, gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, der, als er ein jüngerer Evangelist war, sehr lernbegierig war. Er hatte eigentlich einmal für einen Schuhverkäufer gearbeitet, wohl in Chicago, und war zum Glauben gekommen durch einen Sonntagsschullehrer, der sich um ihn bemüht hatte. Er war eigentlich, stand dem Evangelium eigentlich etwas fremd gegenüber. Und wurde dann für den Herrn gewonnen und begann zu zeugen für Jesus Christus und wurde Evangelist. Er hatte kaum Schulausbildung und wollte nun wirklich lernen, wie Seelen für den Herrn zu gewinnen, wie man das damals sagte. Und er hörte, dass in England sehr gesegnete Verkündiger des Evangeliums waren. Unter Umständen unter anderem auch Spurgeon. Dann hat er sich eine Reise nach England erlaubt, um dort zu lernen von den anderen. Hatte wohl eine oder zwei Adressen, ich weiß nicht wie viel, kam dorthin in eine Gemeinde, wenn ich mich nicht irre, war es die Gemeinde von dem bekannten Dr. F.B. Meyer, dessen Schriften auch zum Teil wohl im Deutschen vorliegen. Er hat in seiner Gemeinde gepredigt, wohl einmal, und das dürfte an einem Sonntagmorgen oder Sonntagabend gewesen sein. Es war eine normale Predigt wohl und ein normaler Gottesdienst. Und es war wohl an einem Sonntagmorgen. Und Sonntagabend sollte er wieder predigen. Die Gemeinde hatte wohl zweimal am Sonntag Gottesdienst. Und am Sonntagabend Gottesdienst hat er wieder gesprochen. Und dann hat der Herr so mächtiglich gewirkt, dass als er eine Einladung gab, zu Jesus zu kommen und bat, dass die Leute dann aufstehen sollten, dass dann fast die ganze Versammlung aufstand. Und er dachte, die können nicht verstanden haben, was ich sage. Dann hat es wohl noch einmal erklärt und die blieben aber stehen und sie blieben dabei. Dann dachte ich, die können das ist unmöglich. Die können das nicht verstanden haben. Nun sagt er, wenn sie wirklich Jesus Christus annehmen möchten, sie möchten sich bekehren, dann gehen sie in den Nebenraum dort, in den Ausspracheraum. Und fast alle gingen dahin. Er konnte das nicht fassen. Er sagte dann schließlich, wenn sie sich wirklich bekehren wollen, dann kommen sie morgen Abend wieder. Als junger Evangelist war er wohl wahrscheinlich nicht so auf so eine Situation gefasst. Er wusste nicht, was er machen sollte wahrscheinlich. Und er reist übrigens dann ab. Er war nur an einem Tag da. Er dachte wahrscheinlich, der Pfarrer kann sich damit dann beschäftigen. Er reiste weiter. Am Dienstag erreichte ihm die Nachricht, er solle unbedingt sofort wieder zurückkommen. Denn es waren am Montagabend mehr Leute da gewesen als am Sonntagabend. Und dann kam er zurück und hat dort im Segen gewirkt, wusste aber nicht, und das hatte er erst später erfahren, dass eine Dame in dieser Gemeinde oder an diesem Ort schon längere Zeit gebetet hatte, dass der Herr doch den Moody dorthin schicken möchte. Sie hatte von ihm gehört und dass er im Segen wirken würde. Und dann hatte sie wirklich gebetet, Herr, schicke doch diesen Moody. Sie war aber krank. Und sie hatte keine Ahnung, wie Gott das tun sollte. Aber der Herr hat das Gebet erhört. Und so wurde der Dienst von Moody in Großbritannien, dann das ging nach Schottland dann später, zu einem sehr, sehr großen Segen. So kann der Herr wirken. Aber natürlich, es gibt verschiedene Faktoren, die dann zusammentreffen, wenn es so eine Bewegung gibt. Aber wir müssen nicht denken, dass es ohne ernsthaftes Gebet sein wird. Noch eine Begebenheit, und dann kann ich vielleicht das zweite Zitat anbringen. Ich war ein junger Mann in meinem Heimatort noch, ging wohl noch zur Schule. Und mein Großvater wohnte nicht weit von der Schule. Zwischen meinem Großvater und der Schule war unser Gemeindehaus. Und zwischendurch konnte ich mal ab und zu zum Großvater, vielleicht nach der Schule, wie immer. Und meine Großmutter war bereits gestorben und mein Großvater hatte eine Dame, die den Haushalt für ihn machte. Und dies war eine sehr fromme Dame, die hat viel gebetet. Und sie hatte an einem bestimmten Tag Besuch. Meine Cousine war da und noch ein Fräulein wohl. Und was machten die? Ich vernahm, dass sie beten würden. Und zwar um Erweckung in Waldheim. Das war der Name unseres Ortes. Und da dachte ich, für Waldheim beten die? Das ist allerhand. Denn Waldheim war doch berüchtigt als ein Ort, wo sehr viel Sünde war und wo es schwierig war. Das war sehr mutig von denen. Aber wissen Sie, was geschah? Es kam eine Erweckung nach Waldheim. Das war etwas Großartiges. Ich konnte nicht dabei sein, ich studierte damals, als es kam. Aber ich habe etwas dann hinterher davon erlebt. Auf der Straße kamen junge Leute zum Glauben. In der Schule. Die Schule hatte einen gläubigen Rektor. Und junge Leute kamen zur Schule, weil dort ein Erweckungsherd war. Und wollten mit dem Rektor sprechen, mit dem Schulleiter. Und wollten sich bekehren. Ja. Ganz spontan war das. Das ist etwas Schönes. Also, wenn die Welt je wieder auf die Beine gestellt werden soll, wird die Gemeinde, werden wir wieder auf die Knie gehen müssen. Manchmal braucht es Jahre, bis so etwas geschieht. Auch in unserem eigenen Leben müssen wir lange beten, aber der Herr wirkt. Luther hat etwas sehr Schönes über das Gebet gesagt. Wie ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock, also soll ein Christ beten. Eines Christen Handwerk ist Beten. Finde ich gut. Und das stimmt übrigens mit der Heiligen Schrift überein. Ich will noch diesen Vers lesen, wo das steht. Inzwischen einige Fragen. Was ist eigentlich Gebet? Die Frage, was Gebet ist, kann sehr, sehr einfach beantwortet werden, wird aber dennoch verschieden beantwortet. Normalerweise weiß wahrscheinlich jeder, was Beten heißt. Nicht jeder betet, aber man weiß, was das ist. Beten ist das Reden zu einem Gott, ob das ein Heide ist, ein Jude oder ein Christ. Aber das Reden zum allein wahren Gott ist das einzige Beten, das sich wirklich lohnt. Denn nur ein Gott, der wahre Gott, erhört Gebet. Früher habe ich Gebet definiert als gemeinschaftlicher Verkehr zwischen Gott und Mensch. Ich habe jedoch eingesehen, dass eine solche Definition nicht schriftlich haltbar ist. Gebet ist kein Gespräch mit Gott, wie manchmal gesagt wird. Man muss nämlich unterscheiden zwischen Gottes Reden zu uns und unserem Reden zu ihm. Sein Reden zu uns ist die Voraussetzung für unser Reden zu ihm, darf aber nicht mit unserem Reden zu ihm verquickt werden und in die Definition hineingenommen werden. Die zwei sollten eigentlich auseinandergehalten werden. Das erste, das Reden Gottes zu uns, ist die Bibel. Nur das zweite, unser Reden zu ihm, nennt die Schrift Gebet. Kierkegaard hat einmal gesagt, beten heißt, nicht sich selbst reden hören, nun das stimmt, aber wir hören uns reden beim Beten. Beten heißt, stille werden und stille sein und harren, bis der Betende Gott hört. Das stimmt eigentlich nicht. Hier wird etwas ins Gebet hineingebracht, beziehungsweise in die Definition des Gebetes, das eigentlich nicht streng zum Beten gehört. Wir hören auch nicht auf Gott in der Stille. Stille sollten wir werden, aber stille sollten wir werden über dem Wort. Im Psalm 1 ist hier am Platz. Im Wort Gottes soll der Christ nachsinnen, Tag und Nacht, auch darüber stille werden und es zu Herzen nehmen und so weiter. Darüber wäre eine ganze Menge zu sagen. Und dann wird man fähig zum Beten. Aber das Lesen des Wortes Gottes und das Ernstnehmen des Wortes Gottes, das heißt das Reden zu uns, ist noch nicht das Beten. Beten ist ein Teil des Gespräches, ist aber nicht das Gespräch mit Gott, sondern nur mein Beitrag zu diesem Gespräch. Gott ist der, der zu uns redet in seinem Wort und wir antworten darauf. Das heißt, Gebet ist in der Tat Einbahnstraße, das heißt mein Reden zu ihm, Aber eben dieser Teil ist sehr wichtig. Von der Wichtigkeit des Gebetes hat man viel gesprochen. Ein Gottesmann aus Südafrika hat, der wohl etwa um die Jahrhundertwende dort gedient hatte, ein reformierter Pfarrer, hat gesagt, es gibt zwei Geheimnisse des Christenlebens, Bibel und Gebet. Und nichts ist schwieriger durchzuführen, als gerade diese zwei, Bibel zu lesen und zu beten, obwohl das sehr einfach zu sein scheint. Aber Sie wissen, wie schwer das ist, durchzuhalten. Von diesen beiden ist das Wort Gottes das Wichtigere. Dass Gott zu uns redet, ist wichtiger, als dass wir zu ihm reden. Aber, dass wir zu ihm reden, ist sehr, sehr wichtig. Diese zwei zusammen gehören zum Wichtigsten im ganzen Leben. Also, es ist höchst wichtig, dass wir zu Gott reden. Eine zweite Frage. Aufgrund wovon ist Gebet erst möglich? Gebet hat einen Grund, eine Basis, eine Grundlage. Das sollten wir nicht vergessen. Im Gebet handelt es sich nämlich um zwei Personen. Gott, erstens, zu dem wir uns nahen, und zweitens, der Mensch, der sich zu Gott naht. Dementsprechend ist der Grund des Gebetes ein zweifacher. Erstens, der Grund des Gebetes in Bezug auf Gott ist Jesus Christus. Jetzt wollen wir einige Verse ausschlagen. Ich hatte Ihnen versprochen, hier wenigstens einen zu lesen. Der kommt bald dran. Zuerst aber Johannes 14. Johannes 14, Vers 6 und dann Vers 14. In Johannes 14, Vers 6 haben wir den bekannten Vers. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er ist der Weg, das heißt der Weg zwischen uns und Gott. Betreten wir diesen Weg, indem wir zu Jesus kommen, dann kommen wir zum Vater. Das Gebetsleben beginnt, wenn wir zu Jesus kommen. Aber das Gebet ist möglich, eben weil wir durch Jesus zu Gott kommen. Wenn wir uns bekehren oder auch später. Immer ist Jesus Christus die Verbindung, der Mittler zwischen uns und Gott. Von Gott aus ist die Grundlage des Gebetes Jesus Christus. Er hat sich zu uns genaht, damit wir uns zu ihm nahen konnten. Der gleiche Vers betont auch, dass die Grundlage des Gebetes bei uns das Betreten dieses Weges ist. Also von Gott aus ist es Jesus Christus, der als Mittler gegeben worden ist. Aber wir müssen zu diesem Mittler kommen. Er muss von uns angeeignet werden, wenn wir in Gesprächsverbindung mit Gott kommen wollen. Jesus Christus ist also von Gott der Grund und wir müssen zu diesem Jesus Christus kommen und uns von ihm retten lassen. Die zweite Stelle ist Epheser 2. Vers 14. Wenn ihr etwas in meinem Namen bitten werdet, so werde ich es tun. Das heißt, auf Veranlassung von Jesus. Sie, wenn Sie Geschäftsleute sind, wissen, was es heißt, im Namen einer Firma, im Namen einer Autoritätsperson etwas zu tun. Sie haben das vielleicht selbst schon getan oder Sie haben jemanden beauftragt. Wenn der dann geht, dann handelt er nicht im eigenen Namen. Ein Politiker darf nicht im eigenen Namen handeln, wenn er ein Gesandter ist eines Landes. Er muss also im Namen des Landes sprechen. Jesus sagt, wir dürfen in seinem Namen zum Vater kommen. Die Bedingung ist dann, dass wir im Einklang sind mit Jesus Christus. Ja. Er ist es, der die Tür zur Gegenwart Gottes öffnet. Aber wir werden dann in Verbindung mit Jesus Christus stehen müssen, damit wir dann diesen Weg, damit dieser Mittler uns wirklich die Tür auftun kann. Hebräer 4, ist die nächste, Epheser 2, Entschuldigung. Epheser 2, Vers 18. Man sollte noch Vers 17 hinzunehmen. Die vorhergehenden Verse sprechen vom Kreuz. In Vers 14 heißt es, er ist unser Friede. Und Paulus macht deutlich, dass dieser Friede am Kreuz zustande kam durch den Tod Jesu, der den Zaun, das Gesetz, die Schuld, die durch das Gesetz entstand, abbaute und hat dann versöhnt, Vers 15 und 16. Und dann heißt es, nachdem er gestorben war, Vers 16 heißt es in Vers 17, und er kam, das heißt, er kam wieder vom Grabe hervor und verkündete Frieden, Versöhnung, euch, den Fernen, und Frieden, den Nahen. Und jetzt Vers 18, denn, Vers 18 ist die Fortsetzung von Vers 17 und ist die Begründung dafür. Warum ist Jesus auferstanden? Warum ging er ins Grab? Warum starb er? Warum kam er in die Welt? Starb am Kreuz, ging ins Grab, stand wieder auf, fuhr gen Himmel. Damit wir beten können. Denn durch ihn, durch Jesus ist es, dass wir den Zugang, wir beide den Zutritt haben zum Vater in einem Geiste. Jesus Christus ist uns von Gott gegeben, um Weg zu sein zu Gott. Von unserer Seite müssen wir diesen Weg betreten, uns versöhnen lassen. Sind wir aber versöhnt, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Dann haben wir ständigen Zutritt zu Gott. Und übrigens, es ist ein sehr schönes Wort hier für zu. Das griechische Wort, es gibt mehrere Wörter für zu im Griechischen. Und das Wort, das hier steht, bedeutet eigentlich bis in die Gegenwart, ganz hin. Ja. Wir haben wirklich Zutritt in die Gegenwart des Vaters, durch Jesus Christus. Jetzt Hebräer 4. Hebräer 4, Verse 15 und 16. Wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem gleich, das heißt gleich wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde, das heißt ohne zu sündigen. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wir wissen schon im Voraus, sehr oft, dass wir Hilfe benötigen werden. Warum nicht im Voraus planen? Warum nicht im Voraus Fürsorge treffen? Im Voraus zum Thron der Gnade kommen. Herr, ich werde dann Hilfe brauchen. Es mag vielleicht eine schwierige Situation sein. Herr, ich habe Angst. Und so weiter. Herr, das ist eine schwere Aufgabe. Gib mir, Herr, Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Das tut der Herr. Wir müssen nicht im letzten Moment kommen. Wir können früh genug kommen. Und er wird antworten. Haben wir das versäumt, dürfen wir natürlich im letzten Moment kommen. Wir dürfen jede Zeit kommen. Jesus Christus ist der hohe Priester, von Gott uns gegeben, um zwischen uns und Gott zu stehen. Er ist die Grundlage dafür, dass wir zu Gott kommen können im Gebet. Kapitel 10. Dort die Verse 19 bis 22. Da wir nun, Brüder, Kraft des Blutes Jesu, da haben wir es wieder, der Tod Jesu ist die Grundlage für unsere Möglichkeit, für die Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu kommen. Da wir nun, Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, welchen er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg, durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und einen so großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten, mit wahrhaftigem Herzen, in voller Glaubenszuversicht, durch Besprengung der Herzen das ist ein Bildausdruck vom Alten Testament übernommen, los vom bösen Gewissen und gewaschen am Leibe, ebenfalls ein Bildausdruck mit reinem Wasser, lasst uns festhalten und so weiter, hinzutreten. Wenn wir einmal gekommen sind, sollen wir weiterhin kommen. Die Bekehrung, die Umkehr zu Jesus Christus ist der Beginn eines Gebetslebens, eines immer wiederkommens zu Jesus Christus. Jesus Christus ist der Grund, der Boden, der Weg, die Verbindungsstraße, worauf unser Verkehr mit Gott stattfindet. Der Grund des Gebetes in Bezug auf den Menschen ist die Wiedergeburt, die Gott bewirkt, wenn wir zu Jesus Christus kommen. In Offenbarung 3, Vers 20 heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür. Jesus hat den ganzen Weg von Gott bis zu uns von alleine zurückgelegt. Wir brauchen uns gar nicht von der Stelle zu bewegen. Er sucht uns auf. Nicht das Schaf sucht den Hirten. Der Hirt sucht das Schaf. Wir können uns nicht bewegen. Wir finden keinen Weg zu Gott. Jesus kam und suchte uns. Siehe, ich habe mich vor die Tür gestellt. Und ich klopfe an. Was ist dieses Klopfen? Nun, das sagt er gleich. Wenn jemand meine Stimme hört, die Stimme klopft und will gehört werden. Wenn jemand die Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm eingehen und das Nachtmahl mit ihm einnehmen und er mit mir. Es entsteht dann eine Zweibahnstraße. Er spricht, und das ist das Wort Gottes, und ich darf mit ihm sprechen, zu ihm sprechen. Das Gebet beginnt, die Gemeinschaft beginnt, wenn er ins Haus kommt, in mein Leben, in mein Leben hinein. Ich bin eine Wohnung für ihn. Verlorene Menschen, das heißt Unbekehrte, Nichtchristen, solche Menschen können in Wirklichkeit nicht mit Gott verkehren. Durch die neue Geburt erst wird man ein Kind Gottes, also ein Kind seiner Familie. Man tritt somit in ein Familienverhältnis mit Gott ein und darf dann Gemeinschaft mit ihm haben. So ist die Wiedergeburt ein Grundstein des wahren Gebetes. Jesus kommt zu uns und wir kommen zu ihm. Und so entsteht eine Beziehung, die zum Ausdruck gebracht wird im Gebet. Eine weitere Frage, eine dritte, oder nicht eine Frage, sondern eine Aussage vom Wert des Gebetes. Ich habe schon einiges antönen lassen, besonders in den ersten Worten. Etwas über den Wert des Gebetes. Das heißt, lohnt es sich zu beten? Was ist der Wert des Gebetes? Was hat irgendjemand davon, dass wir beten? Wir oder ein anderer oder Gott? Nun nehmen wir Gott zuerst. Johannes 14, Vers 13. Johannes 14, Vers 13. Was ihr auch in meinem Namen bitten werdet, werde ich tun. Warum? Damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohne. Deshalb. Wir denken so schnell an unseren Nutzen, nicht wahr? Hilft mir das Beten. Wenn Menschen in Not kommen, dann sagt man ihnen vielleicht, ja, hast du schon gebetet? Ja, ich habe, aber das hat rein nichts geholfen. Wir denken so schnell an uns. Es gibt eine ganze Menge Christen, die suchen eine Gemeinde, so wie man eine Einkaufsmöglichkeit sucht. Wo ist der beste Laden, wo man einkaufen kann? In Amerika ist das sehr stark. Wenn man umzieht, dann geht man shopping, sagt man, für eine Gemeinde. Einkaufen für eine Gemeinde. Das heißt, man besucht einmal einige Gemeinden, um zu sehen, welches wäre jetzt die beste. Welche Gemeinde ist die beste für meine Bedürfnisse? Das ist die Orientierung. Mir ist wichtig geworden, dass wir in die Kirche gehen, beziehungsweise in den Gottesdienst, in die Gemeinschaft der Gläubigen. Im Grunde zuerst nicht unseretwegen, sondern Gottes wegen. Er sucht unsere Gemeinschaft. Das ist mir immer wieder wichtig gewesen. Er sucht die Gemeinschaft mit uns. Er sehnt sich nach uns. Eines Tages will er, dass wir bei ihm sind. Jesus sagt in diesem Kapitel, Johannes 14, ich gehe weg. Aber ich komme wieder. Inzwischen werde ich einen Platz für euch bereit machen. Warum? Damit ihr bei mir seid. Und weshalb die Entrückung? 1. Thessalonicher 4. Da führt Paulus aus, wie das sein wird. Jesus kommt, der Engel kommt, es ist eine Posaune und so weiter und so weiter. Sehr dramatisch wird das sein. Und dann am Schluss, und so werden wir beim Herrn sein. Alle Zeit. Und damit trösten wir uns, sagt er, dass wir beim Herrn sind. Er sucht unsere Gemeinschaft. Gott wird geehrt, wenn wir beten. Denken wir nicht zuerst an unseren Nutzen. Wir dürfen an unseren Nutzen denken. Aber lernen wir zu denken an die Ehre Gottes, dass er etwas davon hat. Er sucht meine Gemeinschaft, die Gemeinschaft mit mir. Mir ist wichtig geworden, dass es deshalb ist, dass er manchmal Not in mein Leben hineinbringt. Er weiß, was wir tun, wenn wir Not kommt. Er weiß, wir kommen dann zu ihm. Und dann nimmt er uns vielleicht etwas weg. Dem einen nimmt er das kleine Kind in der Wiege. Keine Krankheit, plötzlich tot, krippentot. Warum? Damit die Gedanken zum Himmel gehen. Wenn man solchen Leuten trifft, dann ist es eine Wohltat, mit ihnen zu sprechen. Ihre Gedanken sind beim Herrn. Eins der Geliebten ist schon da. Oder es ist eine Krankheit. Und dann gehen wir zum Herrn. Oh, Herr, hilf! Ja. Dann hat der Herr uns wieder. Ja. Dann sind wir wieder bei ihm. Ja. Der berühmte englische Reformator John Wesley, Evangelist, merkte aber, dass mit der Zeit dann doch eine Kühle eintrat und Menschen dann wieder kalt wurden, abfielen. Er hatte sich gefragt, wie kann das, und dann fallen wieder Menschen wieder ab und dann müssen sie wieder gewonnen werden. Er hat sich gefragt, wie können Menschen bei Gott bleiben? Ja, das ist natürlich ein Problem. Wir sind einfach zum Abirren geneigt, zum Irren geneigt. Und Gott muss immer wieder eine oder die andere Sprache benutzen. Manchmal gebraucht er die Sprache der Güte, als unsere Jüngste wegirrte vom Herrn, und zwar sehr weit, weit weg, haben wir sehr viel gebetet. Und ich dachte, der Herr müsste hier jetzt eingreifen, radikal, und einmal etwas zeigen. Wissen Sie, was der Herr tat? Er war sehr geduldig und gütig. Und sie kam zurück. Das eine Mal, wie Paulus in Römer 2 sagt, ist es die Güte Gottes. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße führen will? Dann sind wir überwältigt. Hätten es nicht erwartet. Und dann hat er uns wieder bei ihm. Er überschüttet Menschen mit seiner Güte. Ein Theologe in Amerika hat ein Buch geschrieben. Wissen Sie, wie es heißt? Kann es einen Gott geben? Es geht uns so gut. Die Frage wird ja umgekehrt gestellt, nicht wahr? Es geht uns so schlecht, es kann ja keinen Gott geben. Er sagt einmal, es geht uns so gut, es muss keinen Gott geben. Aber Gott überschüttet uns mit seiner Güte, weil er will, dass wir zu ihm kommen. Manchmal ist es die Sprache des Ernstes. Israel, ich habe in diesen Tagen Israel besprochen mit den Schülern der Bibelschule, und dann habe ich gezeigt, welche Faktoren im Spiel sind, wenn Israel seiner Zukunft entgegengeht. Was steuert den Weg von Israel in die Zukunft hinein? Was bestimmt den Weg? Da ist manches, seine Erwählung zum Beispiel. Aber auch die zwei großen Sprachen Gottes, seine Güte, aber auch sein Ernst. Aber was Gott an Israel tut, das habe ich auch gesagt, Israel ist ein Zeichen in dieser Welt. Was Gott an Israel tut, das will er bei anderen tun. So wie er mit Israel verfährt, so verfährt er mit uns. Wir sollen das lernen. Also, er will mit uns Gemeinschaft haben, er will unsere Gegenwart, wir sollen ihn ehren und ihm Freude machen. Ein zweites, das Gebet bringt, ein zweiter Wert des Gebetes, den haben wir in Jakobus 4, Vers 8. Ich zitiere diesen Vers. Dort heißt es, naht euch zu Gott, das ist das Gebet. Im Gebet nahen wir uns zu ihm. Da muss man allerdings vorsichtig sein, dass man hier nicht geografisch denkt, denn Gott ist ja allgegenwärtig. Sich zu Gott nahen ist eine Formulierung aus unserem Leben. Wir fangen an zu sprechen zu ihm. Er ist da, aber im Sprechen treten wir ihm nahe, wir kommen zu ihm. Und wir sollen uns zu ihm nahen. Warum? Damit er sich zu uns naht. Naht euch zu Gott und er wird sich zu euch nahen. Wenn wir in die Nähe von Gott kommen, dann werden wir seine Gegenwart verspüren. Dann werden wir etwas davon haben. Denn wir leben von seiner Gegenwart. Die Gegenwart Gottes ist höchst wichtig für unser Leben. Warum? Weil Gott nie untätig ist, wo immer er ist. Es ist nicht so, wie wenn Sie im Tram in Basel fahren und dann sitzt jemand bei ihm. Er ist natürlich in Ihrer Gegenwart, aber was bedeutet das schon? Ja? Wenn Gott neben mir sitzt, dann bedeutet das etwas. Zum Beispiel, wenn es im Leben Josefs heißt, Gott war mit ihm, als er in Ägypten war, dann ist es nicht einfach eine geografische Feststellung. Ja, der war auch noch da. Nein, das heißt, Gott half ihm. Er ging nicht unter in seiner Not. Er ging nicht unter vor lauter Einsamkeit. Er war ja schließlich ein junger Mann, noch keine 20. Und hatte wohl Sehnsucht nach seiner Mutter und seinem Vater. Und war hier ganz allein in einem fremden Land. Und das war Götzendienst und so weiter. Das war eine schwere Lage. Und dann kam die große Versuchung. Aber Gott war mit ihm. Auch im Gefängnis anschließend. Wenn der Lehrer des Elisa, der Prophet Elia, von ihm weggeht, und Elia kündet das schon an, heute wird der Herr mich von deiner Seite nehmen. Das prophezeit er. Dann ist es etwas Schweres für Elisa. Er wird ihn vermissen. Und das geschieht, Gott nimmt ihn weg. Dann ist er alleine. Und er merkt, dass der Mantel von Elia, den hat er ja da oben nicht gebraucht, der ist hier zurückgefallen. Den hebt er auf. Und das ist ein Zeichen, das er nun hat von seinem früheren Lehrer. Und jetzt geht er mit ihm weiter. Er kommt ans Wasser, an den Jordan. Möchte auf die andere Seite. Der Jordan ist dort nicht allzu tief. Er konnte da überqueren. Aber unter Umständen, das heißt, in diesem Fall hat er das nicht getan. Er kam an den Jordan und dann hat er den Mantel gewickelt, wie wenn man Wasser daraus bringt, ja, gleichsam einen Strick daraus gemacht und hat das Wasser geschlagen und dann hat er gerufen, wo ist der Gott Elias? Warum ist Elisa interessiert am geografischen Ort von Gott seines Chefs? Warum will Elisa wissen, wo Gott ist? Das ist nur eine Formulierung. Er will wissen, wie sieht jetzt die Tätigkeit Gottes aus in meinem Leben? Ich bin alleine. Elia hat mich verlassen. Hat Gott mich verlassen? Wo ist er? Ist er hier oder dort? Wenn er dort ist, hilft mir das rein nichts. Ich will wissen, ob er hier ist. Und Gott gab ihm das Zeichen, das Wasser teilte sich und er ging hindurch. Wo Gott ist, ist sehr, sehr wichtig. Wir sollten bemüht sein um die Gegenwart Gottes. Das Gebet vergewissert uns die Gegenwart Gottes. Das ist ein Wert des Gebetes. Dass wir uns zu ihm nahen, garantiert uns seine Gegenwart. Wenn wir morgens, frühmorgens, sofort wenn wir erwachen, uns zu Gott nahen, dann haben wir die Gewähr, dass er bei uns ist. Das dürfen wir tun, bevor wir ins Badezimmer gehen. Wir können nämlich eine ganze Menge Ablenkung haben zwischen Bett und Badezimmer. Das wissen Sie. Und das Badezimmer allein ist eine ganze Menge Ablenkung. Und dann kommen die Sorgen des Tages. Wenn die Männer rasieren, dann kommen allerlei Gedanken. Manchmal sind es sehr kreative Gedanken. Manchmal hat man dann schon zum Bleistift gegriffen. Ja. Aber eben, das ist nicht der Sinn der Sache. Das heißt, ich meine jetzt, dass wir zu viel an andere Dinge gleich denken. Wenn der Herr sofort beim Erwachen in unsere Gedanken ist und wir schon in Gedanken uns zu ihm wenden, das können wir. Im Denken kann man beten, man kann sich im Denken zu Gott nahen. Was meinen Sie, heißt das, wenn es in Hebräer 12 heißt, aufschauen auf Jesus? Den kann man ja nicht sehen. Was heißt das? An ihn denken. Sich ihn vorstellen. In der Form, in der wir ihn vorfinden in der Schrift. Und das ist die Form, in der wir ihn brauchen. Was wissen wir von Jesus? Was bedeutet er mir? Wir nahen uns zu ihm in Gedanken. Oder wir können es so machen, wie Wilhelm Busch mal sagt. Dann mache ich das oft so. Ich setze mich zunächst mal auf die Bettkante und sage, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Schön. So beginnt man den Tag mit Jesus. Bald dann natürlich, früher oder später, muss die stille Zeit kommen, wo man sich dann konzentrieren kann auf den Herrn, der im Jenseits lebt, damit wir nicht zu stark das Diesseits vor Augen haben. Wir müssen ja durch den Tag gehen lernen von der Ewigkeitsperspektive. Wenn wir das Diesseitige nicht vom Jenseits her sehen, werden wir es schief betrachten. Das Diesseits muss immer von der Perspektive des Jenseits gesehen sein, werden, auch Ihr Geschäft. Das ist die bessere Perspektive. Wie schön ist es, einen Berg zu besteigen und dann die ganze Landschaft, das Panorama vor sich zu haben. Das tut einem wohl, einmal von oben her die Dinge zu betrachten. Das gibt eine ganz andere Perspektive. Sie haben gelernt, dass Sie mal Abstand nehmen müssen. Vielleicht übers Wochenende in Urlaub fahren oder irgendwo in die Berge. Und dann lernen Sie Ihre Arbeit und Ihre Probleme von einer anderen Perspektive sehen. Sie haben Abstand gewonnen. Wenn wir uns zu Jesus nahen, dann naht er sich zu uns. Und dann haben wir die Lösung, sehr oft. Oder er hilft uns durch, wie ich glaube, ich das vorige Jahr betonte, entweder Abhilfe oder Durchhilfe. Drittens, wozu trägt das Gebet bei? Es fördert das Reich Gottes. Im Vater Unser beten wir, Matthäus 6, Vers 10 dort, dein Königreich komme, oder es komme dein Königreich. Das Königreich Gottes ist die Königsherrschaft Gottes. Schade, dass im Deutschen das so abgekürzt ist, normalerweise in unserer Übersetzung mit Reich. Dadurch geht die Königsherrschaft, der Gedanke an die Königsherrschaft Gottes verloren. Denn im Deutschen kann Reich etwas ganz anderes bedeuten. Seit einiger Zeit wird das missbraucht. Da war zwar eine Diktatur, aber kein richtiger König. Jesus ist König eines Königreichs. Und dieses Königreich will zunächst der Bereich meines Innern sein. Haben Sie mal Ben-Hur gelesen? Da ist doch dieser Ben-Juda, der dann später Ben-Hur heißt, nachdem er von den Galeeren zurückkommt, wird er ja adoptiert von diesem reichen Römer und hat jetzt die Möglichkeit, seinen Reichtum einzusetzen, seinen neuen Reichtum. Und er möchte etwas für sein Volk tun. Und dann hört er von diesem Nazarener, der durch die Lande geht, und er ist rumort im Volk und der denkt, hier ist die Lösung. Hier ist die Lösung. Und er wäre wohl bald in die Reihen der Zeloten eingetreten und hätte so auf diesem Wege die Befreiung vom römischen Joch gesucht, wenn er nicht diesem alten Herrn aus dem Ausland begegnet wäre, der schon, so wie der Schreiber es berichtet, ist ja eine Novelle, ein Roman, einem der drei Könige begegnet wäre, der damals bei der Geburt von Jesus dabei war. Der eine ist im Lande und er trifft ihn, Ben Juda oder Ben Hur jetzt, und dieser alte Herr treffen sich. Fangen an zu sprechen, auch über den Nazarener. Und er erfährt, dass dieser, dessen Pläne sind, die Pläne des jungen Mannes. Und dann sagt der Alte ungefähr so, ja, dieser Jesus, der will schon König sein, aber der will König sein in ihrem Herzen, Ben Hur. Dort will er König sein. Der hat erfasst, worum es ging. Ja. Salomo sagt einmal, es ist besser, sich selbst beherrschen zu können, sich selbst regieren zu können, als eine Stadt einzunehmen. Besser König über sich selbst zu sein, als sich selbst nicht beherrschen zu können und König über andere sein zu können. Dann kann man nicht König sein. Das Gebet bringt die Königsherrschaft Gottes zustande, zuerst in meinem Leben. Und dann, darum sollten wir beten. Und dann kommt die Königsherrschaft. Und das ist eine gütige Herrschaft. Zweitens, wir sollten beten, wenn wir verheiratet sind, um die Königsherrschaft in unserer Ehe. Drittens, wir sollten bitten um die Königsherrschaft in unserer Familie, damit Jesus König wird in jedem Einzelnen unserer Familie und die Beziehungen in der Familie bestimmen möchte, da regieren möchte zwischen uns. Er möchte König werden an unserem Ort, in Basel, in Muttenz und so weiter. Er möchte wirklich König sein in unseren Gemeinden. Wie stark ist die Königsherrschaft in unseren Gemeinden? Christlichen Gemeinden, jetzt meine ich. Und dann in unserem Land. Wie hat sich doch die Schweiz so geändert? Die meisten von uns sind etwas älter. Wir wissen noch, wie es vor 30 Jahren noch war. 40 Jahre nach dem Krieg. Da waren noch Männer wie Wahlen ganz bewusst Christen. Ja. Wie hat sich das, der Wind gedreht? Damals war es eine gute Sache, christlich zu sein, auch wenn man nicht bewusst Christ war. Aber wir hatten eine Tradition in der Schweiz, die wirklich christlich war. Wir haben Pfarrer gehabt, wie Lütti und andere, die das Wort Gottes verkündet haben und gewissermaßen ein biblisches Denken hineingebracht haben. Wenn Sie alt genug sind, wissen Sie vielleicht von der alten rationalistischen Zeit, die heute noch nicht ganz weg ist. Nur, früher war es sehr schwierig. Und da hat man in Basel einen Verein gegründet für Evangelisation und Gemeinschaftspflege. Und das heißt, im Gegensatz zu Deutschland, das war derselbe Name, nur die Reihenfolge war anders in der Schweiz oder beziehungsweise in Basel. In Deutschland gründete man den Verein für Gemeinschaftspflege und Evangelisation. Das heißt, die Christen wollten sich stärken, aber dann auch evangelisieren. Der Verein in Basel, der sich immer noch trifft, aber er hat seinen Namen geändert, in der Sozienstraße. Dieser Verein war ursprünglich gegründet, um zu evangelisieren, aber dann auch die Frucht zu bewahren. Deshalb Evangelisation und Gemeinschaftspflege. Man wollte eine evangelistische Plattform bauen, auf welcher man in Basel, denn in den Kirchen wurde Wort Gottes nicht mehr gepredigt. Ob es so radikal war wie in Straßburg, wie man mir dort mal sagte, da sagt mein Pfarrer in einem Stadtteil von Straßburg, wo ich evangelisierte, früher gab es hier einen Pfarrer, der hat am Sonntagmorgen den Leuten erzählt, wie sie am besten Kartoffeln pflanzen. Das war die rationalistische Zeit. Ja. Das war radikal rationalistisch. Ja. Ich weiß nicht, was man in Basel auf den Kanzel verkündet hat, aber reichlich spärlich Gottes Wort Und so war, gab es Christen, die waren darum bemüht. Und dann haben sie Männer wie Elias Schrenk gerufen. Und dann kam das Wort Gottes hinein in die Stadt. Eine gewisse theologische Wende kam mit Karl Barth, der eigentlich nicht ein echter Christ war, aber doch eher auf das Wort Gottes hinwies. Und das bedeutete schon sehr viel. Die moralische Aufrüstung hat ihren Teil dazu beigetragen, obwohl das auch seine Schwierigkeiten hatte. War auch nicht eine reine Lehre, aber es hatte sehr viel Gutes. Ich weiß von dem Segen, der dadurch ausgegangen ist. Aber es kam also eine gewisse theologische Wende und eine evangelistische Wende. Sodass wir dann in den späteren Jahren, die wir noch kennengelernt haben, dann es Pfarrer gegeben hat, vor ihm Lütti und Pfarrer Brunner, das waren die zwei Pfarrer, wohl an der St. Leonhards Gemeinde und Ökolompat, ja. Und andere, sie haben Wort Gottes verkündet. Das Reich Gottes sollte gefördert werden. Wir sollen beten, dass das Reich Gottes in unserer Stadt kommt. Ja? Auch wenn es schlimm aussieht, wie in meinem Waldheim. Ja? Beten. Und der Herr kann eine Wende bringen. Und wenn wir meinen, heute ist es ganz anders in der Schweiz, und wir merken, das Denken ist ganz anders geworden, kaum jemand wagt wirklich bewusst christlich zu denken oder zu handeln in der Öffentlichkeit, die Medien scheinen in anderen Händen zu sein, wollen wir beten. Und wo wir hinkommen, wollen wir Christen sein, ganz bewusst. Und der Herr kann Wellen schlagen. Und der Herr kann ein Neues tun. Gebet verändert die Lage im Volk. Gebet fördert die Königsherrschaft Jesu Christi. Dein Königreich, deine Königsherrschaft komme. Aber wir sollten auch beten, damit der Herr Jesus wiederkommt. Mir ist wichtig geworden, warum Jesus einmal wiederkommen wird. Aus drei Gründen. Die Bibel sagt uns, Gott wird ihn schicken. Die Bibel sagt uns, der Heilige Geist ruft ihm zu, komm. Die Bibel sagt uns, die Gemeinde ruft, komm, Herr Jesus. Das Kommen Jesu wird ein Senden des Vaters und die Antwort auf das Gebet in der Kraft des Heiligen Geistes, das Gebet der gläubigen Gemeinde sein. Dein Königreich, deine Königsherrschaft komme. Dann auf jeden Fall wird das Neue kommen. Viertens. Was bringt das Gebet? Das Gebet bringt Gottes Kinder zusammen. Denken wir an das hohepriesterliche Gebet. Vater, ich bete, dass sie eins seien untereinander. So wie du und ich eins sind. Das ist eine Einheit im Geiste, nicht eine organisatorische Einheit. Die neutestamentliche Gemeinde war nie organisiert. Die neutestamentliche Gemeinde war eine Menge von Einzelpersonen, die an Jesus Christus hingen und gläubig waren an ihn. Und wenn sie sich trafen, hingen sie aneinander. Neutestamentliche Gemeinde war eine Beziehung zwischen Personen. Man gründete nie Gemeinden. Sie entstanden, wenn jemand das Evangelium hörte. Und wenn zwei da waren, dann begannen sie Gemeinschaft zu haben. Stellen sich vor, Paulus und Barnabas und ihre Mitarbeiter, eine kleine Mannschaft, kommen zum Beispiel an den Ort Ikonium in der heutigen Türkei. Alles Heiden, außer einigen Juden, die aber nicht Christen sind. Jetzt gehen sie, machen sie sich vielleicht auf in die Synagoge und verkünden dort Wort Gottes, das Evangelium von Jesus. Es ist keine Gemeinde in Ikonium, keine Christen, nur diese, die jetzt Invasion gemacht haben. Ja. Die aus Judäa kommen oder aus Israel. 3, 4 Leute, Barnabas, Paulus und Vielleicht noch der eine oder andere, Johannes Markus, nee, da war ja schon da weg, was bis sie nach Ikonium kamen. Also vielleicht waren sie ganz alleine. Gemeinde Jesu kommt nach Ikonium in dem Moment, wo zwei Männer, die Jesus lieben, durch die Tore marschieren. Menschen. Diese Menschen sind Gemeinde Jesu. Jetzt verkünden sie das Evangelium in der Synagoge. Und da ist jemand da, der kommt nach der Versammlung, nach der Synagoge, nach dem Gottesdienst, kommt er zu Paulus, zu Barnabas. Wie ist das da mit dem Jesus? Stimmt das wirklich? Ja, komm, wir beten zusammen. Und dann sucht er ihn auf in der Woche. Das ist Gemeinde. Die Gemeinde ist um einen gewachsen, vielleicht um zwei. Sie bestand aus zwei Menschen, als diese durch das Tor in Ikonium einmarschierten. In dem Maße, wie einer oder der andere sich bekehrte, wuchs die Zahl der Christen, sprich Gemeinde. Das waren Menschen, die eine lebendige Beziehung hatten zu Jesus Christus und Kraft dessen zueinander. Und die beteten zusammen. Und das hielt sie zusammen. Das war Bindestoff. Wie oft ist es nicht schon gewesen, dass wenn Menschen einander nicht leiden konnten, aber es über sich brachten zu beten, dass sie dann auf den Knien zueinander fanden. Wenn Eheleute nicht miteinander auskommen, sollen sie doch auf die Knie gehen. Und dort kann dann Wende stattfinden. Herr, ich will, dass sie einig sind, dass sie eins sind untereinander. Das ist eine lebendige, geistliche Einheit, für die dort gebetet wird. Oder nehmen wir Apostelgeschichte 1. Das ist noch vor Pfingsten. Sie beten. Sie warten auf die Verheißung. Die wird bald eintreten. Sie müssen nicht beten, dass die Verheißung kommt. Das steht auch wohl nicht geschrieben. Aber sie beten dennoch. Denn Jesus ist nicht da. Den vermissen sie. Aber sie wissen, er ist nicht weit weg und sie rufen ihn an. Und wie heißt es dann? In der Apostelgeschichte 2, Vers 1, da heißt es, glaube ich, als sie am Tag der Pfingsten einmütig beieinander waren. Das dürfte das Ergebnis dieses Gebetes sein. Schon bevor der Heilige Geist kommt, sind sie einmütig beieinander. Im Gebet sind sie gewesen. Frauen und Männer. Nun, ich glaube, das genügt für heute Abend. Das ist eine schöne Note, an der wir enden können. Wollen wir morgen Fortsetzung machen. Darf ich noch mit Ihnen uns zusammen beten? Wir neigen das Haupt dazu. Herr Jesus, ich danke dir persönlich für Gebetsmöglichkeit. Du hast es möglich gemacht, Herr. Da war zunächst im Alten Testament der Vorhang. Und es war nicht so einfach. Aber du sagst, seit du gekommen bist, dürfen wir durch dich, du bist Vorhang geworden, durch dich hindurch, bis ins Innerste und in die Gegenwart des Vaters kommen. Hab Dank, Herr, dass wir dir da alles sagen dürfen, wie uns zumute ist und was unsere Probleme sind und was unsere Wünsche wären. Und wir dürfen dir unseren Dank bringen. Wir danken dir, Herr, für diese große Möglichkeit. Und ich bitte dich, Herr, dass das Gebet, aber vor allem auch du, uns wichtig wirst an diesem Wochenende. Amen.